keine Freiheit, gleich hat er geneiden, verschaffen wird der Arbeitsmann.
Also Comrades, come rally, and the last fight let us face.
The struggle carries on.
Nam Internationalam Sankta Pauha.
Der offene Politkanal, Musik,
Politik,
Gesellschaft,
Kultur,
alles dabei. Auf 97,5 MHz. Unsere Musik, unsere Revolution.
The International unites the whole.
Hallo zusammen, das ist der offene Politkanal auf Radio Lora 97,5 MHz. Heute mit einem Fokus auf das Thema Klimawandel, Klimakrise. Wir hören zwei verschiedene Sendungen. Eine Gastsendung, die uns zugeschickt wurde von Greenpeace zum Klimawandel und auch zu Lösungsansätzen von zwei AktivistInnen und dann noch eine Sendung von IZ3W. Die Sendung hat den Titel Turn the Tide, Klimakämpfe in Ghana, Alaska und Sri Lanka. Wir beginnen aber gleich mit dem Klimakampf hier lokal und mit der Sendung von Greenpeace.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Die folgende Sendung über die Klimakrise wurde produziert von Hanna Taverna und Martin Winter, beides Greenpeace-Mitglieder. Am Mikrofon ist Hanna. In diesem Radiobeitrag geht es um die Klimakrise in der Schweiz. Es geht um die Folgen des Klimawandels, um die Verantwortung der Schweiz und über politische Instrumente, die der Schweiz zur Verfügung steht. Von Schnee über Blumen, die früher blühen, hin bis zu Energiefragen. Drei Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin im Umweltbereich geben uns Antwort auf diese großen Themenfelder. Es gibt viel Verwirrung rund um die Thematik Klimakrise und vieles ist kompliziert. Diesen Eindruck habe ich persönlich zumindest. Alles richtig zu machen ist fast unmöglich. Den Durchblick zu haben ist schwer. Ganz klar ist mir jedoch, die Klimakrise ist real und die Zeit zu handeln ist jetzt. Die Folgen des Wandels schreiten schneller voran als erwartet. Meine Interviewpartner und Partnerin können mir im Bereich Schnee und Gletscherschmelze, politischen Handlungsspielräumen, Klimatologie und Energie Antworten auf meine Fragen liefern. Die Quintessenz meiner Begegnungen mit diesen Experten und Expertinnen schon im Voraus. Alle betonen die Dringlichkeit für neue Lösungen. Der Handlungsspielraum wird kleiner. Gehen wir zuerst in die Höhe, zum Schnee.
Christoph Marti, kannst du dich gerade selbst vorstellen?
Ich arbeite am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos und ich bin Klimatologe von Haus aus und beschäftige mich darum mit langfristigen Fragestellungen, die etwas zu tun haben mit zwischen Schnee und Klima, so diese Interaktion.
Schneesport. Das ist ein großes Thema, das viele beschäftigt, vielleicht seit letzten Winter vor allem, als man die braunen Pisten gesehen hat, Skigebiete mit wenig Schnee. Ist das die Zukunft in den nächsten paar Jahren?
Ja und nein, weil da muss man unterscheiden zwischen, ganz plakativ gesagt, oben und unten. Weil da muss ich zuerst auf die Gründe hingehen, was zu diesem Winter geführt hat. Der Winter war einerseits typisch für den Klimawandel, weil er war zu warm, er war viel zu warm, aber er war auch zu trocken. Und das ist eigentlich diese Kombination von zu warm und trocken, das hat diesen extremen Winter ausgemacht. Und für die Zukunft erwarten wir warme Winter, wie wir ihn erlebt haben, sogar noch wärmer. Aber wir erwarten alles andere als trockene Winter. Es ist so, dass sich in naher Zukunft bezüglich Niederschlag eigentlich nicht viel ändern sollte im Mittel. Und in ferner Zukunft sollen die Winterniederschläge sogar zunehmen. Darum ist dieser Winter bezüglich Niederschlag kein typischer Winter, was wir erwarten für die Zukunft. Und damit komme ich zurück auf die Ursprungsfrage. Unten, das heißt unterhalb 2000 Meter, ja, könnte man sagen, war es ein Winter, wie man ihn in Zukunft erwartet. In Zukunft muss ich aber sagen, das sind nicht die nächsten Jahre, sondern das ist irgendwie Mitte Jahrhundert. Weiter oben ist es eindeutig nicht so, weil da erwarten wir keine abnehmenden Niederschläge. Das heißt weiterhin genügend Schnee Mitte Winter, vielleicht eine Verkürzung der Schneesaison, aber sicher nicht einen solchen Winter, wie wir ihn jetzt erlebt haben. Das ist einfach natürliche Klimavariabilität, das hat schon immer gegeben, trockene Winter, so wie es auch sehr nasse Winter geben kann.
Und mit welchen Zahlen rechnet man dann? Welchen Temperaturanstieg?
Ja, das hängt unter anderem ab von unseren Entscheidungen. Für die Schweiz hofft man, dass es nicht über 2 Grad geht bis Ende Jahrhundert, aber wir wissen von Klimamodellen, wenn wir so weitermachen, dann kann es auch 5 bis 6 Grad sein bis Ende Jahrhundert.
Diese Modelle sind jetzt auf diese 2 Grad abgestimmt. Wenn du sagst 5 oder 6 Grad, stelle ich mir vor, ist das noch viel extremer. Stimmt das, oder?
Richtig, richtig. Nein, also wenn ich diese Aussage basiert so auf einem, sage ich mal, typisch schweizerischen Kompromiss, man nimmt irgendwelche mittlere Erwärmung an. Also man geht davon aus, dass wir doch etwas lernen, dass man nicht 5-6 Grad Erwärmung erleben wird, aber dass die Politik, die Gesellschaft langsam ist und darum, dass wir diese 2 Grad Erwärmung auch nicht ganz erreichen.
Und diese Trockenheit im Winter, hat das auch Auswirkungen auf den Sommer?
Es kann Auswirkungen auf den Sommer haben, ja. Das wäre dann jetzt aus Sicht Sommer quasi die schlechteste Voraussetzung, wenn man eh schon einen trockenen Sommer hat und der vorangehende Winter war auch noch trocken, dann ist der Sommer oder die Konsequenzen des trockenen Sommers umso stärker. Aber das muss nicht sein. Also das zeigen eigentlich vergangene Beispiele. Es gab sehr trockene Winter, wo anschließend der Sommer sehr nass war und umgekehrt.
Der Gletscherschwund, jetzt ein anderes Thema, jetzt kommen wir zum Gletscher. Hat der auch mit der Trockenheit etwas zu tun oder was sind die Auswirkungen? Wenn ich so an Gletscherschwund denke, denke ich zuerst an Tourismus. Die Berge sehen kahler aus. Sind das die einzigen Auswirkungen?
Also zuerst zu den Gründen. Da ist es anders als beim Winter, weil es sind ja auch 2 verschiedene Saisons, kann man sagen. Mhm. Wie ich gesagt habe, bis jetzt haben wir im Winter auf der Höhenlage, wo die Gletscher sind, das heißt eindeutig oberhalb 2000 Meter, keine Änderung im Niederschlag. Das heißt klar, wie gesagt, wir haben schneereichere und schneeärmere Winter, aber wenn wir das über Dekaden anschauen, sehen wir im Winter für die Höhe der Gletscher keine Änderung vom Schnee, den sie erhalten. Aber, und jetzt kommen wir in den Sommer, aber wir sehen, dass mehr oder weniger die gleiche Menge Schnee im Winter, im Frühling und Sommer dann einfach schneller weg ist, weil wir viel höhere Sommertemperatur haben. Dazu muss man sagen, die Temperaturen im Sommer sind in den Alpen mehr angestiegen als im Winter. Und die Konsequenz davon ist, dass der Schnee schneller weg ist, dass die Gletscher schneller eine graue, dunkle Oberfläche haben. Also die schützende Schnee, die weiße Schneeoberfläche ist weg. Und durch das sind die Gletscher längere Zeit diesen warmen Temperaturen ausgesetzt. Und damit zurück zu Ihrer Frage, das hat praktisch nichts mit der Trockenheit zu tun, sondern viel, viel mehr mit den hohen Sommertemperaturen.
Wenn Sie jetzt das so analysieren und sehen, kann man etwas dagegen tun?
Klar gehen Forschungsfelder auf, aber das sind Forschungsfelder, die nicht in meinem Forschungsbereich liegen, weil eigentlich wissen wir vom physikalischen her, naturwissenschaftlichen her, mehr als genug, um zu sagen, ja, eben, der Schnee geht weiter zurück, ist klar, weil der ist stark abhängig, ob die Temperaturen positiv oder negativ sind. Dasselbe kann man zum Eis sagen. Da gibt es nicht mehr viel zu forschen bezüglich Klimawandel. Aus Sicht Naturwissenschaften, klar gibt es noch Fragen, aber das ändert nichts am Klimawandel. Die Forschungsfelder, die aufgeben, die sind viel eher in der sozialwissenschaftlichen Sicht. Also die Gletscher sind ein sehr gutes Beispiel, um den Klimawandel zu visualisieren. Und viele Leute glauben an den Klimawandel, die sagen, ja, wir haben den Klimawandel, aber dann den nächsten Schritt, persönlich etwas zu machen, das ist dann eben das, was ich meine mit den sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern, also um Wissen zum Handeln.
Können Sie vielleicht auch etwas sagen über die Zukunft der Alpen, wie das so aussehen könnte in naher Zukunft?
Da ist bekannt, dass wir halt einfach von diesem Bild von den weißen Gletschern am Sommer mit den grünen Matten im Vordergrund langsam Abschied nehmen müssen, dass das nicht mehr so häufig vorkommen wird, weil die Gletscher, das wissen wir jetzt schon, die gehen zurück und wir haben eigentlich nur noch im Griff, wie stark sie oder wie schnell sie zurückgehen. Also die schneebedeckten Berge vor grüner Matte, dieser Anblick wird sicher seltener.
Und wird dieser Anblick ganz verschwinden? Also ist es irreversibel?
Bezüglich Gletscher ist es irreversibel, also in diesem Maßstab, wo wir Menschen gewöhnt sind zu denken. Also das heißt, für mehrere hundert bis tausend Jahre, also wirklich Dutzende von Generationen, ist es irreversibel. Und jetzt rein aufs Landschaftsbild, da muss ich einfach immer wieder sagen, es ist nicht so, dass es in Zukunft überhaupt kein Schnee mehr geben wird. Ich vergleiche das immer wieder. Es gibt auch heute Momente, wo wir in Ägypten oder in Israel kurzfristig Schnee haben. Das werden wir auch in den Alpen erleben, weil die Variabilität des Wetters, die ist weiterhin da.
Als abschließende Frage, wie hat der Klimawandel Ihr persönliches Arbeitsumfeld geprägt?
Ja, also kurzfristig spannend, langfristig kann man auch sagen beängstigend, wenn man denkt, ja, vieles, das heute passiert, wurde vorhergesagt, aber eher noch in weiter Ferne, das heißt so in den nächsten Dekaden bis Mitte Jahrhundert, und teilweise gewisse Phänomene erleben wir jetzt schon gehäuft.
Die Wasserspeicherkapazität in Bezug zu den Wasserkraftwerken, ist da ein Zusammenhang zu sehen?
Ja, da ist schon ein Zusammenhang zu sehen. Man kann so sagen, solange jetzt die Gletscher noch schmelzen, ist es für die Wasserkraft, kann man sagen, kurzfristig sogar positiv, weil ein warmer Sommer bedeutet mehr Gletscherschmelze. Das heißt, da kommt nicht mal unbedingt weniger Wasser, sondern vielleicht sogar mehr Wasser als früher in einem normalen Sommer. Aber das ist so ein Spiel, eben die Fläche der Gletscher, die wird immer kleiner. Und irgendwann ist sie dann so klein, dass der Sommer noch so warm sein kann. Die Fläche ist einfach zu klein, dass das etwas ausmacht auf den Abfluss. Darum sprechen die Experten heute schon davon, dass es wegen der Wasserkraft, aber auch wegen der zunehmenden Sommertrockenheit sehr wichtig ist, dass in den Alpen mehr Stauseen gebaut werden. Nicht nur zur Stromerzeugung, sondern eben auch als Rückhaltereserve für Wasser, für Verfügbarkeit, speziell im Sommer, die wird kleiner. Im Sommer wird es definitiv knapp, und das ist der Grund, dass man sagt, solche multifunktionalen Speicherseen, das sei eine Möglichkeit, das abzufedern.
Denken Sie, dass mit technologischem Fortschritt, mit diesen multifunktionalen Speicherseen, der Klimawandel verlangsamt werden kann?
Der Klimawandel selber nicht, aber die Konsequenzen für so ein reiches Land wie die Schweiz. Aber das kann sich nicht jedes Land leisten. Also die Konsequenzen können vermindert werden.
Danke vielmals.
Wir haben nun also gehört, dass die Gletscher in den nächsten Jahren verschwinden werden und die warmen Sommer dem Gletscher zusetzen. Vorerst ist die Wasserknappheit im Alpenraum im Sommer noch nicht gravierend, dadurch das wärmere Klima der Gletscher laufend Wasser liefert. Doch wenn sie verschwunden sind, wird es wohl sehr anders aussehen in unseren Alpen. Doch wie genau sehen die Folgen der Änderung des Klimas schweizweit aus? Kommen wir aus der Höhe hinunter und befassen uns mit dem Klima in allen Höhenlagen. Konkret, was können wir in den nächsten Jahren klimatechnisch erwarten? Die Klimatologin Franziska Sigrist kann uns darauf Antworten liefern. Franziska Sigrist, möchten Sie sich gerade selbst vorstellen?
Gerne, guten Tag. Ich bin Franziska Sigrist, ich bin Geografin und Klimatologin, beschäftige mich also schon seit vielen Jahren mit unserer Umgebung, unserer Umwelt und insbesondere mit den Vorgängen in der Atmosphäre und dem Einfluss auf uns Menschen. Jetzt bin ich selbstständig. Ich habe meine Firma Frasuk Umwelt und Kommunikation. Da geht es um Umweltbildung, Kommunikation, Berichte, Moderation, Exkursionen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Als erstes möchte ich gerne ein paar Grundbegriffe klären, die oftmals ein bisschen zu Verwirrung führen. Der Unterschied zwischen Wetter und Klima. Können Sie uns das kurz erklären?
Ja, es gibt eigentlich sogar drei Begriffe: Wetter, Witterung und Klima. Wetter ist das, was Sie sehen, wenn Sie zum Fenster rausschauen. Es regnet gerade oder die Sonne scheint, muss ich eine warme Jacke anziehen. Also das, was unmittelbar aktuell stattfindet, ist das Wetter. Die Witterung ist die Wetterlage, so über ein paar Tage, was man zum Beispiel in den Wetterprognosen hört. Es ist ein Hochdruckgebiet über Europa, es wird eher wärmer in den kommenden Tagen oder es herrscht eine Tiefdruckzone, es werden Fronten durchziehen, es wird nass und windig. Das ist die Witterung, so über ein paar Tage vorhersehbar. Das Klima ist etwas ganz anderes, das ist etwas Langfristiges. Man kann ja die Erde in Klimazonen einteilen. Bei uns in Europa sind wir in einer gemäßigten Zone. Und wir haben diese Jahreszeiten, die es zum Beispiel in den Tropen nicht gibt. Die Tropen sind generell warm und in den Tropen regnet es täglich. Bei uns sind eher die Winter kalt, die Sommer warm. Und das gibt so einen Gesamtüberblick, in welcher Klimazone befinden wir uns. Und das ist auch das, worüber wir sprechen, wenn wir vom Klimawandel sprechen, weil sich da Dinge zu ändern beginnen, die so langfristig wirken, die man nicht unmittelbar sieht. Und das geht nicht nur um die Temperaturen, sondern das Klima ändert sich auch sonst. Also die Niederschläge ändern sich, die Windverhältnisse. Klima ist etwas Langfristiges, kann man auch nicht mit einer direkten Prognose sagen, wie Wetterprognose nächste Woche wird es so und so, sondern da redet man von Szenarien, dass man ein bisschen einen Überblick gibt, wenn sich die CO2-Konzentration ändert oder wenn sich dann ändert sich die Temperatur so, oder wenn sich die Temperatur ändert, dann heißt das für den Alpenraum, für die Ozeane, für die Wüsten. Also da kann man so ein bisschen gesamtüberblicksmäßig, aber nicht klare Prognosen, dann und dann wird es so und so.
Und konkret auf die Schweiz, könntest du vielleicht für Leute, die überhaupt nicht mit diesem Thema sich befassen, erklären, wie verändert sich das Klima in der Schweiz in den nächsten paar Jahren?
Die Schweiz ist ja generell in einer speziellen Klimazone, weil wir die Alpen haben. Also die sind schon so eine Trennung. Es gab schon immer südlich der Alpen eher mediterranes Klima und nördlich der Alpen sind wir anders geprägt, das ist ein anderes Klima. Und insbesondere die Alpen selbst, die werden sich stark ändern, das merken wir ja bereits. Also es wird wärmer, und zwar auch im Winter. Das heißt, wir werden weniger Schnee haben im Winter. Niederschlag wird eher als Regen fallen. Die Schneefallgrenze steigt. Das haben wir besonders in diesem vergangenen Winter auch gemerkt, dass viele Gebiete, die früher gute Skigebiete waren, heute halt nicht mehr schneesicher sind. Dass es da mehr regnet und der Schnee erst weiter oben regelmäßiger fällt. Die Temperaturen nehmen auch in den Städten zu. Also wir werden wahrscheinlich mehr Hitzewellen haben. Heute sind Tage mit über 30 Grad fast schon überall im Mittelland und im Tessin sowieso normal. Gab es früher nur recht selten. Dann wird sich aber nicht nur die Temperatur ändern, sondern auch die Niederschläge. Also wir sprechen davon, dass es mehr Starkniederschläge geben wird, aber dafür auch trockenere Sommer. Das hat natürlich Folgen für vieles, für Tourismus, für Wasserkraft, für die Wasserversorgung. Wenn die Niederschläge einfach als Gewitter runtergehen und dann abfließen, ist das was anderes, als wenn es regelmäßig immer ein bisschen regnet. Können wir unsere Stauseen im Frühjahr, Frühsommer nicht mehr auffüllen.
Hat das Auswirkungen auf die Flora und die Fauna der Schweiz?
Ja, selbstverständlich. Große. Also ich bin wirklich dafür, dass wir Biodiversität und Klima zusammendenken, nicht gegeneinander ausspielen. Das wird jetzt zum Teil gemacht im Rahmen der Energiediskussion. Aber ich nehme an, das ist ein eigenes Thema. Da können andere Auskunft geben, dass wir, wenn wir die Energie ausbauen, da braucht es ja auch Flächen und das hat einen Einfluss auf die Umwelt. Und wir sollten Landschaftsschutz, Biodiversität, Klimawandel und auch die sozialen Aspekte, wie wollen wir leben, wie fühlen wir uns als Menschen wohl, das soll man gemeinsam denken und nicht gegeneinander. Man merkt es zum Beispiel im Wald. Jetzt hatten wir viele Stürme. Man kann nicht sagen, jeder Sturm ist eine Folge des Klimawandels. Stürme gab es immer, aber es wird eben mehr Extremereignisse geben mit einem veränderten Klima. Und da gehören Stürme, Waldbrände dazu, Trockenheit. Also das Problem im Wald in den letzten Jahren war vor allem die Trockenheit. Und wenn dann noch ein Sturm dazukommt, dann sind die Bäume so geschwächt, dass sie eben diesem Sturm nicht mehr standhalten. Und da sind die Förster auch sehr daran, jetzt neue Sorten auszuprobieren. Man schaut, welche Bäume wachsen heute zum Beispiel im Mittelmeerraum oder in Städten. Man rechnet dann Klimaszenarien. Wie könnte bei uns das Klima in 30 oder 50 oder 100 Jahren aussehen? Und schaut, wo auf der Welt gibt es heute ein solches Klima? Und dann schaut man, welche Bäume wachsen dort, kann man die hier anpflanzen. Wichtig ist da auch wirklich die Diversität, dass man nicht nur auf eine Baumart setzt, sondern das gut durchmischt, dass es keine Monokultur ist. Dann sieht man ja, welche Bäume halten das aus. Weil es kann ja immer mal wieder einen kalten Winter geben, also Frost müssen sie trotzdem aushalten. Der Klimawandel hat aber auch sonst sehr viele Auswirkungen auf die Biodiversität. Ich habe kürzlich einen Vortrag gehört, da ging es darum, dass die Zeiten, wenn irgendwas in der Natur geschieht, nicht mehr gleichzeitig sind wie heute. Also zum Beispiel, dass frühlingsblühende Blumen nicht mehr dann blühen, wenn eine bestimmte Schmetterlingsart wie der Zitronenfalter auftaucht oder so. Und dann passt das plötzlich nicht mehr, dann haben die keine Nahrung. Es gibt natürlich Pflanzen und Pflanzengesellschaften, die sich da gut anpassen können. Andere werden das nicht schaffen und werden zum Beispiel zu Brutzeiten keine Nahrung vorfinden, Vögel zum Beispiel oder Zugvögel, die dann viel zu früh schon da sind und dann gibt es trotzdem noch kalte Tage. Und also es gibt da sehr viele Blütenpflanzen, also man hört das oft auch von den Kirschbäumen zum Beispiel, die blühen früher als vor Jahrzehnten. Und dann kommen aber doch wieder Frostnächte oder die Insekten, die Bienen fliegen gar nicht, wenn diese Kirschbäume blühen. Also das ist wirklich alles miteinander vernetzt. Da kann man nicht so linear sagen, ah, wenn das passiert, passiert was anderes, sondern da passieren wirklich ganz viele Dinge gleichzeitig, die wir noch nicht alle abschätzen können.
Die Schweiz und auch andere Länder haben sich, ja, um diese Folgen ein bisschen gegenzuwirken, das 1,5-Grad-Ziel gesetzt.
Ja, das ist dieses Abkommen von Paris. Dort hat man noch gesagt, ja, maximal 2 Grad, besser weniger. Inzwischen hat man sich auf 1,5 Grad geeinigt. Und dieses Abkommen wurde ja international wirklich von fast allen Ländern der Welt unterzeichnet. Das ist auch das Ziel. Also wenn wir jetzt immer so davon sprechen, die Schweiz ist klein, die kann nicht viel machen. Alle Länder müssen was tun. Alle Länder haben sich da verpflichtet, genau, dass man das so machen möchte. Und 1,5 Grad, das heißt, die globale durchschnittliche Erwärmung weltweit, also global, soll maximal 1,5 Grad betragen gegenüber dem Zustand von vor der Industrialisierung.
Um welche Zeit war die Vorindustrialisierung?
Ja, ich glaube, Sie rechnen 1850. Und weil da hatte die Industrialisierung schon begonnen, aber noch nicht so im großen Stil, dass wir wirklich so viele fossile Energien verbrannt haben und mehr CO2 in der Luft war. Und inzwischen sind wir etwa bei 1,1 Grad global. Also da bleibt uns nicht mehr viel Zeit. All das CO2, was wir bereits in die Luft gelassen haben, das ist immer noch dort. Das bleibt lange in der Atmosphäre und das ist weiterhin aktiv als Klimagas. Das sorgt also weiterhin für eine Erwärmung. Und deshalb können wir dieses Ziel nur erreichen, wenn wir den globalen CO2-Ausstoß auf null senken. Dort, wo das nicht möglich ist, muss man eben sogar CO2 aus der Luft entziehen. Da gibt es ja auch, ist man dran mit technischen Möglichkeiten. Bäume sind natürlich da auch eine wichtige Möglichkeit. Und zwar nicht nur Aufforstungen, die 30 oder 50 Jahre brauchen, bis da mal ein Wald wächst, sondern Wälder erhalten. Auch das global, also sei es tropische Regenwälder, auch bei uns, wirklich dafür sorgen, dass möglichst viel Waldfläche erhalten bleibt. Und dass man zusätzlich noch aufforstet.
Hast du auch Lösungsansätze?
Ja, wir haben bald eine Abstimmung. Das ist ein Klimagesetz. Da geht es nicht in erster Linie um Energie, sondern da geht es wirklich darum, uns dazu zu bekennen, dass wir bis 2050 aus fossilen Energien aussteigen möchten. Also das ist wirklich der Lösungsansatz, ist weg vom Verbrennen von Erdöl, Erdgas, Steinkohle, weil dadurch kommt immer noch mehr CO2 in die Luft und mehr CO2 bedeutet Erwärmung in erster Linie mit allen Folgen. Und wie schon gesagt, die Biodiversität, die ist sehr wichtig. Die Grünflächen, das geht in alle Bereiche, Landwirtschaft. Es geht wirklich darum, Grünflächen zu erhalten, Wälder zu erhalten und halt unseren Energieverbrauch so zu organisieren und wenn nötig auch zu reduzieren, dass wir eben nicht mehr Klimagase ausstoßen.
Vielen Dank für das Gespräch.